Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Begrüßen Sie mit uns den Mann, der Sie durch die heutige Gala-Jubiläumsrevue führen wird. Begrüßen Sie unseren Gastgeber, den wunderbaren Ernst Schockmüller.
Hallo. Moin Moin und grüß Gott zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Hallo, willkommen. Ich freue mich, Sie alle hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Und ich bin sehr stolz darauf, heute Abend Ihr Gastgeber sein zu dürfen. Dankeschön. Dankeschön. Heute vor genau 6.374 Tagen, am 11. Juli 2001, wurde auf dem Hamburger Rundfunksender Freies Senderkombinat ein Beitrag ausgestrahlt, der die Radiolandschaft revolutionieren sollte. Die Erkennungsmelodie ist uns heute wohl vertraut. Kein Wunder. 200 Sendungen sind bis heute über den Äther gegangen und was vor 209 Monaten in Hamburg begonnen hat, strahlt mittlerweile bis München, bis Stuttgart, Marburg, Freiburg, Halle oder Kiel. Sie wissen, wovon ich spreche? Nein? Doch, ja. Natürlich. Die Rede ist von den berühmten Radiosendungen der Redaktion 17 Grad. Und hier sind sie. Begrüßen Sie jetzt mit mir unsere heutigen Gäste. Begrüßen Sie mit mir die Radioredaktion 17 Grad. Und hier kommen sie. Batze Dornier, Katja Holgersohn, Sascha Kastorf, Caro Graf, Jan Ahmed Özgür, Manu Zander, Manne Preditor, Rolf B. Stäuben und last but not least, Willi, der Taxifahrer.
Wie erklärt man das Internet seinen Eltern? Nachdem die ja bereits seit der Einführung der VHS-Videorekorder ihre Aufmerksamkeit für Unterhaltungselektronik auf 0,0 zurückgefahren haben, gehören Sie zu jenem Prototyp für Medienwissenschaftler, der aus der sogenannten Informationsgesellschaft ausgeschlossen ist. Schon allein des Alters wegen. Warum sitze ich pro Tag circa eine Stunde vor einem Bildschirm und nutze ein Medium, das unkomfortabler als Telefonieren ist, unglaubliche Summen an Gebühren verschlingt, ständige Pflege meines Arbeitsgerätes, des Computers erfordert? Was geschieht da eigentlich technisch? Und was ist die Faszination? Und warum schreibe ich pro Tag 5 E-Mails, aber nie Briefe oder Postkarten, noch nicht mal, wenn ich im Urlaub bin? Ist es interessant, wenn, so geht zumindest das gängige Klischee, verpickelte männliche Spätpubertierende die Dotwins von Pro7 mit einer Internetverschwörungstheorie begleiten? Die da heißt, in den kleinen runden Knubbelmonstern befindet sich ein Spionagechip der Firma Infineon. Und damit können die Bösen, also Pro7, die Guten, also die TV-Zuschauer, scannen. Also, welcher Fernseher ist im Einsatz, wie viele Personen sitzen vor der Glotze und haben die auch bezahlt? Und ist das jetzt alles prickelnder als Zeitung lesen, die Jungle World meinetwegen? Wie erklärt man seinen Eltern, warum auch diese Linksradikalen im Internet vertreten sind? Egal, diese feinen Unterschiede haben die eh nie richtig verstanden und eigentlich geht sie das auch nichts an.
So, ich komme mal eben zu euch rüber, ich setze mich mal zu euch. Matze, wir hörten gerade die Anfangssequenz der allerersten Radiosendung der Redaktion 17 Grad. Und du bist ja ohne zu übertreiben als eines der Urgesteine von 17 Grad zu nennen, als Mann der ersten Stunde gewissermaßen. Nachdem ihr 17 Grad als Zeitschrift erfolgreich in den Sand gesetzt habt, habt ihr euch dann 2001 entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen und mit dem damals modernsten Medium, dem Radio, weiterzumachen. Quasi Zeitschrift 2.0.
Ja, wir haben damals quasi das Zeitungssterben schon vorweggenommen, weil wir eigentlich da schon wussten, dass Print keine Zukunft hat. Die Produktionskosten sind zu hoch, das Medium ist zu langsam. Und deswegen haben wir gesagt, Print Ende. und haben uns im Grunde genommen das Medium gesucht, was die Digitalisierung schon in sich trägt. Sieht man ja heute bei dem ganzen DAB und DAB Plus und so weiter.
Schon in eurer ersten Sendung beschäftigt ihr euch unter anderem mit einer Verschwörungstheorie rund um die Dotwins. Wahrscheinlich kann sich kaum jemand noch an die Dotwins erinnern. Liebes Publikum, googeln Sie das einfach. Matze, das Thema Verschwörungstheorie zieht sich wie ein roter Faden durch eure weitere Sendung, durch euer weiteres Schaffen.
Das stimmt, das Thema hat uns nie losgelassen und das Tragische heute ist im Grunde genommen, dass wir uns zunehmend mit linken Verschwörungstheorien auseinandersetzen müssen, wobei dann immer die Frage am Ende bleibt, was ist daran eigentlich noch links?
Apropos, ich würde gerne an dieser Stelle dann auch noch unsere Gäste aus Bielefeld begrüßen. Haben wir Gäste aus Bielefeld hier? Nicht? Naja. 200 Sendungen 17 Grad. Natürlich würden wir gerne Ausschnitte aus jeder dieser legendären Sendungen präsentieren, am heutigen Abend, doch dafür reicht die Sendezeit leider nicht. So mussten wir eine Auswahl treffen. Aber das erwies sich als ein Ding der Unmöglichkeit bei der Vielzahl der herausragenden Beiträge. Was also tun? Nun, unsere Sendeleitung hat sich natürlich etwas einfallen lassen. An dieser Stelle dafür ein herzliches Dankeschön.
Gerne.
Wir haben uns auf die Frühzeit des Privatfernsehens besonnen und bei Sat.1 angefragt. Und hier kommt das Glücksrad und die treffliche Maren Gilzer. Applaus bitte. Mit Hilfe des Glücksrads werden wir die Sendungsnummern bestimmen, die heute Abend angespielt werden. Und wir starten jetzt. Maren, bitte. Nummer 127.
Du bist die eine, welche Malz wässert hingebreitet auf dem Grunde. Die edlen Hunde halten Könige selbst fern. Du bist die eine, welche tränket das Malz, es steigen die Wogen und fallen. Du bist die eine, welche Maische bringet auf schilferne Matten, Kühle steigt auf und obsiegt. Du bist die eine, welche beidhändig Kessel füllt mit süßer Bierwürze, mit Honig brauest du und mit Wein. Den Filterbottich, gar erquicklich klingend, richtest du auf in angemessener Weise. Und wenn du ausschenkst das gefilterte Bier, ist es, als ob Tigris und Euphrat anbrannten.
127. Welch eine schöne Ode, da kann man auch als Weinliebhaber schon mal an ein kühles Blondes denken. Ihr habt einige Biersendungen gemacht. Was mir dabei aufgefallen ist, dass alle Biersendungen in Hamburg produziert wurden. Wieso kann nie eine davon aus der Mutterstadt der Braukunst? Manu, ich komme mal zu dir.
Ich glaube, wir hatten mal eine in Vorbereitung.
Und wieso ist daraus nichts geworden?
Naja, als es an die Umsetzung ging, mussten wir unseren jungen Bierexperten nach Hamburg abgeben, damit die Nordredaktion ein bisschen mehr Pep und Schwung bekommt.
Das war doch ganz anders. Jan Ahmed kam aus dem Süden, um hier frische Luft zu schnappen.
Da fragen wir doch Jan Ahmed am besten mal selbst.
Das ist ja auch nur schon länger her. Und ich kann nur sagen, es gab diverse Gründe. Aber es war harte Arbeit in Hamburg, die Redaktion von diesem elenden Astra-Gesöff abzubringen. Und dann diese kleinen Flaschen, daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Doch immerhin, wir freuen uns heute bei jeder Redaktionssitzung auf eine neue Biersorte.
Bei der Vorbereitung zu dieser Gala-Revue hat mir jemand gesteckt, dass die Hamburger Redaktion es mit der Biertrilogie nicht bewenden lassen will.
Wer hat denn da aus dem Nähkästchen geplaudert?
Also ist da etwas dran, dass ihr euch durch die Republik trinken wollt?
Na, ja, es gab die Idee, sich von Brauerei zu Brauerei durchzutrinken, bis wir in München aufgeschlagen sind. Die Reise sollte unter der Fragestellung stehen, wie viel Halbsätze in den Brauerei-Selbstdarstellungen, die von 1933 bis 1945 gewidmet sind. Aber das werden wir wohl nicht mehr hinbekommen. Die Redaktion wird immer älter und die Erwerbsarbeit nimmt auch immer mehr zu. Aber wir sind ja alle auch noch als Rentnerinnen fit. Wer weiß.
Und dann können wir wahrscheinlich gar nicht so viel saufen, wie wir kotzen müssen.
Danke, Willi. Maren, bitte. Sendung 125.
Hier wieder Ihr Außenreporter Waldemar Vogt. Die Rede des Vertreters der Interessengemeinschaft Veteranentag in Deutschland wird nun fortgeführt.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Angehörige, Kameraden. Die breite Ablehnung eines Veteranentages und die damit verbundene Diffamierung der Veteranen lässt sich ursächlich auf die fehlende persönliche Bindung der Bevölkerung an ihre Veteranen zurückführen. Hier muss der Hebel angesetzt werden, um einen Veteranentag in Deutschland nachhaltig etablieren zu können. Der Veteran darf nicht nur seinen Angehörigen, Freunden und Kameraden persönlich bekannt sein. Nein, der Veteran muss ein Veteran für alle sein. Es kann nicht angehen, dass 95% der Bevölkerung überhaupt keinen Veteranen kennen. 95%, liebe Freundinnen und Freunde, eine Luisa Hartemar oder eine Luca Henny kennt die halbe Republik. Ihre Veteranen kennt sie nicht. Das ist eine Schande für Deutschland. Deshalb stellen wir einen der Kernpunkte unserer Kampagne unter das Motto: Der Veteran braucht ein Gesicht. Deshalb schlagen wir vor, dass analog zum Singvogel des Jahres oder dem Baum des Jahres alljährlich zum Veteranentag auch ein Veteran des Jahres gewählt wird. Diese Wahl wird vorgenommen durch einen noch näher zu definierenden.
Wer kann oder möchte dazu etwas sagen, wie eine linke Redaktion dazu kommt, einen Veteranentag zu fordern? Sascha, vielleicht du? Wie ich gehört habe, ist es ja eine Hamburger Produktion gewesen.
Eigentlich kam die Idee von Willi, der ja das Lebensmotto hat: Ich will das, was euch gehört.
Na, das ist etwas runtergebrochen. Aber immer wenn wir mit den Münchner einen Termin für die Gesamtredaktion suchen, kommen die mit ihren diversen Feiertagen.
Ja, aber was hat das nun alles mit Veteranen zu tun?
Die Frage war also, wie kommen wir zu einem zusätzlichen Feiertag? Nach längeren Diskussionen war uns klar, dass keine linken und fortschrittlichen Themen erfolgreich sein werden. Da kam uns die Veranstaltung im Invalidendom auf dem Heiligen Geistfeld ganz recht. Mehr Kriegs- und Auslandseinsätze, mehr Veteranen, also ein Gedenktag. Wir mussten nur noch für die größtmögliche Öffentlichkeit sorgen und dann...
Also, wir hatten schon den Antrag an das FSK formuliert, einen ganzen Tag den linken Veteranen die Studios zu überlassen. So als Probelauf. Da kommen sie uns mit dem Luther-Gedenktag in die Quere und jetzt dauerhaft der Reformationstag in Hamburg. Mitten im Kackherbst.
Wir haben dann unsere Taktik und Marschroute...
Tolle Wortwahl.
Ja, nee, also um die Sache jetzt mal zum Schluss zu bringen, wir haben unsere Verbindungen spielen lassen. Hat zwar etwas gedauert, aber jetzt steht es amtlich fest. Es gibt 10 Millionen Veteranen und die Ministerin von der Leyen sagte neben den allgemeinen Gesülze wie Frieden, Freiheit etc., dafür gebührt ihnen ein Leben lang Respekt und Anerkennung.
Naja, 10% davon auf die Straße gebracht mit unseren Forderungen nach einem Feiertag im Sommer und der Drops ist gelutscht. Und dann schnell die Kiste zunageln.
Dankeschön, danke Willi. Maren, bitte. Die Sendung 22.
Der Krieg in der Golfregion und die weiteren Entwicklungen bestimmen die Nachrichten. Dennoch, das Wetter wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Hier sind die Aussichten.
Im Süden und Südwesten scheint die Sonne heute so gut wie ungestört. In Nord und Ost halten sich dagegen zähe Hochnebelfelder. In der Mitte wird es im Laufe des Tages freundlicher. In der kommenden Nacht sind fast überall Wolken unterwegs.
Das würde natürlich bedeuten, dass der Krieg dann mindestens 2, 3, 4 Tage länger dauert.
Im Deutschen Bundestag zur gleichen Zeit Bestürzung über den begonnenen Krieg.
Die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien äußerten sich übereinstimmend enttäuscht darüber, dass die Bemühungen um eine friedliche Beilegung der Krise gescheitert sind.
Wir sind betroffen über diesen Krieg. Wir haben uns nicht gewünscht und wir haben ihn auch nicht zu verantworten. Der Krieg ist jetzt da.
Er wäre vermeidbar gewesen und die, die ihn jetzt ausgelöst haben oder die, die ihn für unvermeidbar erklärt haben, müssen wissen, welche Verantwortung sie da auf sich geladen haben.
Gegen die Mehrheit der Bevölkerung in Europa, aber auch in vielen anderen Staaten der Welt.
Geschützt werden und eine sichere Rechtsgrundlage für ihren Einsatz haben.
Wissen das zu bedenken und zu bewerten und sie schätzen das nicht, was unsere Freunde in diesen Fragen so alles tun.
Nach den ersten Einschlägen noch Abwehrfeuer in Bagdad.
Luftoffensive habe noch gar nicht begonnen, lassen die US-Militärs verlauten.
Das wissen wir nicht so genau.
An diesem Punkt bleibt die britische Regierung vage.
Zum zweiten Mal sind hier so ungefähr 200 Journalisten in den Keller des Sheraton gerannt, mit Gasmasken auf.
Die meisten Soldaten Amerikaner sind ums Leben gekommen durch Verkehrsunfälle.
Das wissen wir immer noch nicht so genau.
Etwa anderthalb Stunden nach Ablauf des amerikanischen Militärs.
Krieg. Der zweite Golfkrieg 2003 genau genommen. Die Geburtsstunde des Embedded Journalism. Wart ihr dabei?
Klar.
Sicher.
Immer. Wobei das mit der Geburtsstunde so nicht stimmt. Da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen.
Ins Jahr 1969.
März.
Das berühmte Bed-In in Amsterdam.
Von Joko und Klaas.
Jack. John.
John, Entschuldigung. Joko und John natürlich.
Ein Thema, das uns immer am Herzen liegt.
Seit Jahrzehnten.
Und auch da wart ihr dabei.
Klar.
Sicher.
Immer.
Maren, bitte.
Hunderte von Reiseanbietern werben hier auf der Tourismusmesse um Kunden. Die schwierigste Klientel sind natürlich diejenigen, die schon alles gesehen, alles ausprobiert haben. Da muss man sich schon was einfallen lassen, um die hartgesottenen Reiseprofis zu beeindrucken. Wir haben für Sie ein paar Angebote zusammengestellt, die garantiert aus der Masse herausstechen. Der 17 Grad Trendcheck.
Frau Allier, Ihr Reiseunternehmen bietet, sagen wir mal, etwas extravagante oder zumindest sehr ungewöhnliche Erlebnisreisen an.
Ja, also wenn Sie so wollen, wir bieten unseren Urlaubern authentische Eindrücke und nachhaltiges Erlebnisreisen.
Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Wenn ich das richtig aus Ihrem Prospekt entnehme, dann provozieren Sie Zusammenstöße mit der Polizei.
Nein, das natürlich nicht. Wir versuchen aber bei unseren jeweiligen Angeboten so realistisch wie möglich am historischen Ereignis dran zu bleiben. Und schließlich wollen Sie doch auch eine richtige Schlägerei, wenn Sie für eine bezahlt haben. Also zumindest unsere Hauptzielgruppe, nennen wir sie mal, zu einigem Wohlstand gekommene Linksradikale, die in den 80er Jahren ihre wilde Zeit hatten.
Bei uns geht's aber nicht nur ums Prügeln.
Ah, Klaus, darf ich vorstellen, mein Kollege Klaus Divaloy. Nein, natürlich geht's nicht nur ums Prügeln.
Bei uns werden gesellschaftspolitische Konflikte, wie sie sich immer wieder auf der Straße entladen, nachempfunden. Und so auch für andere Gesellschaftsschichten, also dem Otto-Normalverbraucher, transparent und nachvollziehbar. Zum Beispiel Nolli. Mit dem Regenbesuch 82 in Berlin-West entstand damals massiver Protest. Naja, es gab zu dieser Zeit ständig irgendetwas. Auf jeden Fall Reagan, Startbahn West, das sind doch Inhalte. Damit muss man sich doch auseinandersetzen.
Ich glaube, das ist irgendwie fürs Interview...
Lass doch mal! Das wird doch in den Medien gar nicht vermittelt. Bei uns...
Bei Ihnen wird also diskutiert. Der Urlauber setzt sich mit historischen Ereignissen auseinander.
Nein, also, die Teilnehmer diskutieren nicht.
Hier, wir haben einen Auszug aus dem Plot Nolli 82. Dann wird das etwas deutlicher. 0.15 Uhr, der Nollendorfplatz ist dicht. Alle 6 Zufahrtsstraßen von Polizeiwannen abgeriegelt. Wasserwerfer und NATO-Drahtrollen, alle Ausgänge zu. Der Drahtverhau wurde extra mit Presslufthämmern in die Straßendecke verankert. An den Sperren sammeln sich Trauben von empörten und verängstigten Leuten. Doch da ist zwischen quergestellten Wannen und Polizeiketten kein Handbreit Durchkommen mehr. Frauen mit Einkaufstaschen weinen fast. Mütter mit Kindern rufen vergeblich nach dem Einsatzleiter. Weder in der Umgebung wohnende Bürger noch Pressefritzen wird der Durchgang gestattet. Unter der Brücke vermehren sich die Steinhäufchen. Die ersten Tränengasgranaten fliegen. Auf die Polizeisperren regnet es in kurzen Intervallen einen Steinhagel. Die Demonstrantenmassen schwappen hin und zurück. Die mit Spanplatten verbarrikadierten Schaufenster des Möbelgeschäfts an der Ecke werden freigelegt, dann zertrümmert. Die Wut der Eingeschlossenen entlädt sich an stilechten Wanduhren, Polstersessel, Schnorkelstühlchen und Wohnzimmerschränkchen. Mehrere Wohneinheiten werden ausgeräumt. Dann stapelt sich die deutsche Wohnzimmerkultur auf der Straße.
Ja, sehr beeindruckend. Vielen Dank für... Oh, ich sehe gerade, dass unser Ministerpräsident Horst Seehofer an uns vorbeigeht.
Ich sage jetzt gar nichts. Ich gehe jetzt ins nächste Bierzelt.
Nennt mir doch Ereignisse, die euch zu dieser Sendung inspiriert haben.
Wann war das denn? 2013?
2012?
Nee, 2013 stimmt.
Die Gezi-Park-Proteste in Istanbul.
Der sogenannte arabische Frühling.
Der Rücktritt von Papst Benedikt XVI.
Echt?
Ja, wir blicken über den Tellerrand hinaus und öffnen neue Horizonte.
Seit Jahren.
Ach was, seit Jahrzehnten?
Das kann man sagen. Maren, bitte das Glücksrad. Mats ab.
Jetzt wollen wir aber keine Zeit mehr verlieren. Los geht's mit dem großen Countdown. Hier sind sie, die ultimativen Befreiungsbewegung unseres Planeten. Hier ist ihre Wahl. Mandy, du wirst uns den Platz 20 vorstellen und uns vorher kurz erklären, wie sich die Wertungen zusammensetzen. Was hat die Auswertung der Zuschauerstimmen ergeben?
Danke, Rico. In jeweils 8 Kategorien war das Publikum aufgefordert, eine Punktewertung von 1 bis 10 abzugeben. Wobei 1 ganz schlecht, dagegen 10 absolut spitze ist. Die Kategorien waren Ideologie, Methoden und Technik, Opferzahlen, Liquidität, Bündnispartner, Putzigkeitsfaktor, religiöser Fundamentalismusfaktor und, last but not least, Galionsfigur. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, es war teilweise ganz eng im Rennen. Und wir werden heute zusammen die ein oder andere Überraschung erleben. Steigen wir jetzt also endgültig in die Bewertung.
Die Sendung 82 Separatisten. Nationale Identität ist bei euch ein immer wiederkehrendes Thema. Man denke nur an die Sendung zu den Katalanen im Frühsommer 2018.
Oder Sendung 94, Deutschlandspiel. Oder Nummer 149.
Nationbuilding, richtig.
Identität und Wahn nicht zu vergessen.
Kapitalismus unterfüttert die spalterische Identitätspolitik von heute.
Da zitierst du Malik, die sortierte Gesellschaft.
Kenn ich nicht.
Das Thema liegt uns wirklich sehr am Herzen.
Seit Jahren.
Ach was, seit Jahrzehnten.
Um es genau zu datieren, seit 1991, dem Erscheinungsjahr der Zeitschrift 17 Grad Celsius. Was fällt Ihnen bei den Stichwörtern weiße Schminke, Baskenmütze und Ringel-T-Shirt ein? Für unser Rahmenprogramm konnten wir einen ganz besonderen Gast gewinnen. Es ist der Mann, der die Kleinkunst revolutioniert hat, der Pantomime der Pantomimen. Sie kennen ihn alle. Begrüßen Sie mit uns jetzt den großen Spacko.
Thank you. Sendezeit läuft gerade etwas aus dem Ruder. Bitte weiter mit dem nächsten Beitrag. Schneller!
Danke, Spacko. Danke, fantastisch. Eine fantastische Darbietung. Doch wenden wir uns nun wieder unseren Hauptpersonen zu, der Redaktion 17 Grad. Weiter mit der nächsten Sendung. Maren, bitte. Letzte Romantiker, das Wetter vor 15 Jahren.
Grau.
Stadt der Diebe.
Der Friedhof von Prag.
Der feine Garten.
Der Mann schläft nahe Jedenev.
Bummel durch Europa, Bummel durch Europa, Bummel durch Europa, Bummel durch Europa, Bummel durch Europa.
Vier Hände mit freundlicher Anteilnahme der letzte Berliner alle Namen.
Gegen Leben. Wann, wenn nicht jetzt?
Noch ein Martini und ein Bier unter dem Gastgeber.
Sonne der Sterben, das Paradies ist anderswo. Die Sonne der Sterben, das Paradies ist anderswo.
Mein Name ist Eugen. Das Leben ist zum Kotzen. Ich darf nicht schlafen.
Wir hörten einen Auszug aus eurem Singspiel aus dem Dezember 2011. Und ohne euch zu nahe treten zu wollen, Matze, beim ersten und vielleicht auch zweiten Hören kriegt man den Eindruck, dass diese Sendung eher dem Bereich Unterhaltung zuzuordnen ist.
Ja doch, das Singspiel stammt ja aus unserer Pille-Palle-Schaffensphase und war ja zudem eine Weihnachtssendung.
Aber höchst innovativ und formal ihrer Zeit weit voraus.
So wie die Vuvuzela-Sondersendung anlässlich der Fußball-WM 2010.
Richtig.
Wir mussten ja aber während der Produktion feststellen, dass wir alle nicht so musikalisch sind.
Na, so stimmt das aber auch nicht. Wenn überhaupt, haben Teile der Redaktion festgestellt, dass wiederum andere Teile der Redaktion nicht ganz so musikalisch sind.
Das ist alles Unsinn. Diese Sendung war eine beinharte Kritik an einem total versifften Literaturbetrieb, an dieser korrumpierten Beliebigkeit zwischen langweiligen Buchdeckeln. Eine Erstürmung des Elfenbeinturms. Wir haben Walser seiner gerechten Strafe zugeführt.
17 Grad in Rollkragenpullovern.
Maren, bitteschön. Die 19.
Der Mehrzweckeinsatzstock ist heutzutage eine weit verbreitete Waffe bei der Polizei, Sicherheits- und Personenschutzdiensten, besonders als Räum- und Abdrängstock oder als Ablockhilfe. Jetzt endlich ist er auch bei uns erhältlich, der Mehrzweckeinsatzstock Ramjack. Ramjack, das Original der Polizei. Ramjack. Der Unterschied zu billigen Nachbauten ist nicht nur für den Gegner deutlich spürbar. Bestellen Sie den Original Mehrzweckeinsatzstock Ramjack zusammen mit dem Handbuch Der Mehrzweckeinsatzstock in der praktischen Anwendung. In Bild und Text werden die Einsatzmöglichkeiten des Mehrzweckeinsatzstocks gezeigt. Unter anderem bei Schlag- und Stoßtechniken, Hebeltechniken und Pressgriffen. Bestellen Sie jetzt Ramjack. Für höchste Ansprüche Ramjack, das Original.
Eure Polizeisendung, Sendung Nummer 19, die lässt mich in Erinnerungen schwelgen, die 2000er. Damals hatten wir ja alle noch Raum für Gefühle, selbst unser Ramjack war sympathisch. Heute würde sich diese Werbung vermutlich ganz anders anhören.
Eher so. Ein starker Panzer umhüllt
abbrechen,
den sensiblen Abbrechen,
sonst haben wir hier ratzfatzig Bundesprüfstelle an der Backe.
Richtig. Rolf?
Ja, damals mit dem Ramjack konnte der Polizist noch Mensch sein. Heute sind es gepanzerte Kampfmaschinen und der Mensch dahinter verschwindet.
So wie du hinter deinem Smartphone.
Nein, wenn es um die Entmenschlichung geht, denke ich eher an unsere Zombie-Sendung. Können wir die nicht mal eben außer der Reihe einspielen?
Außer der Reihe? Regie bestimmt. Regie? Lässt sich das machen?
Ist in Ordnung.
Super, dankeschön.
Läuft bei uns. Mats ab.
Der Ausbruch der Zombie-Apokalypse visualisiert aber auch die Ängste vor dem Verlust der Integrationsfähigkeit des Kapitalismus, vor dem Verschwinden der libidinösen Bindungen, die alle Gesellschaftsformen zusammenhalten und die vom spätkapitalistischen System beständig unterminiert werden. Der Zombie-Angriff steht für den Moment der Panik, in dem alle sozialen Bindungen zwischen Individuum und Gruppe verschwinden und diese in Desintegration übergehen. Etwa wenn auf dem notlandenden Flugzeug eine Panik ausbricht oder wenn Menschen in einem überfüllten Stadion anfangen, sich gegenseitig totzutrampeln. Das in Agonie übergehende kapitalistische System produziert beständig Panik. Nicht nur in der Fülle von Weltuntergangsfilmen und sonstigen apokalyptischen Kulturprodukten. Das System bemüht sich beständig, alle Bindungen zwischen den Menschen auszulöschen, die nicht auf Konkurrenz- und Marktbeziehungen zwischen wahren Subjekten beruhen. Ein Paradebeispiel hierfür sind die Hartz-IV-Reformen. Das antisoziale Hartz-Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft wurde eigens mit der Intention eingeführt, die soziale Atomisierung der Lohnabhängigen zu forcieren, die künftig darauf achten sollen, sich bloß mit niemandem in einer Bedarfsgemeinschaft einzulassen, der zu einer finanziellen Belastung werden könnte. Solch in allseitige Konkurrenz getriebene Gesellschaftsatome verlieren sukzessive ihre libidinösen Bindungen an die zu einem gnadenlosen Konkurrenzsystem zugerichtete Gesellschaft. Sie werden für Panik anfällig, für den Moment, in dem alle verinnerlichten sozialen Bindungen sich auflösen und Gesellschaftsmitglieder in blinde Flucht oder blinden Kampf aller gegen alle übergehen.
Danke, Regie.
Bitte.
Sendung 168 über die Zombies. Ein unfassbar intelligenter Text. Man könnte sagen, Bildungsradio vom Feinsten. Sascha?
Sehr richtig. Wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst.
Und nicht so wie Deutschlandfunk Kultur.
Obwohl in deren Wurfsendung ja ebenfalls das Thema Zombies behandelt wird.
Aber auf welchem Niveau bitte?
Das ist doch eine sehr seichte Herangehensweise an dieses Thema.
Aber da gab es doch von euch 2 Jahre früher auch schon eine Sendung zum Thema Zombies, die, sagen wir mal, eine gewisse Leichtigkeit hatte.
Nummer 145, Radio Z, war das.
Ein außerordentlich gutes Hörspiel mit eindeutigem Klassenstandpunkt.
Da sollten wir dann auch mal reinhören. Regie?
Gerne.
Und, irgendwas Neues?
Also, wir sind erstmal raus.
Schön langsam.
Und vorsichtig. Dann das Schulterblatt Richtung Altonaer Straße.
An der Hofeinfahrt von Penny vorbei?
Da stehen zwei Zombies.
Haben sie gewinkt?
Nein.
Über die Kreuzung?
Keine Zombies im Parkplatzgebüsch.
Zu Butni runter.
Da organisiert Katja erstmal Tampons.
Sehr gut.
Und Shampoo.
Super.
Weiter Richtung Pferdemarkt?
Da sehen wir ihn.
Allein.
Und total verängstigt.
Und Katja dann?
Der ist ja hübsch.
Und Axel dann?
Darum geht's doch jetzt nicht.
Und da hat er ja recht.
Ist ja gut.
Und Katja dann?
Hey, du da.
Der sieht uns.
Freut sich total.
Rennt über die Straße auf uns zu?
Und wird überfahren.
Was?
Ja.
Von einem Feuerwehrauto.
Axel schreit ihm noch hinterher.
Dreckswichser!
Und Sascha dann?
Vielleicht war es ja ein Versehen.
Stimmt nicht.
Axel will denen noch hinterher?
Ja, klar. Organisiert, motorisiert.
Und Katja dann?
Ich setze mich bestimmt nicht mit den besoffenen Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr ins selbe Nest.
Und dann haben wir das Ganze abgeblasen.
Und sind wieder zurück.
Aha.
Ja, und nu?
Wir machen morgen weiter.
Ein unfassbar intelligenter Text. Man könnte sagen Bildungsradio vom Feinsten.
Sehr wichtig. Wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst.
Seit Jahren.
Ach was, seit Jahrzehnten.
In der Tat. Maren, bitte. Dreiundzwanzig. Pickeldi saß in der Stube und fror ganz erbärmlich. »Frederik«, sagte Pickeldi, »mir ist kalt.« »Dann zieh dir doch was Warmes an«, antwortete Frederik. »Ich habe aber nichts anzuziehen«, sagte Pickeldi. »Nichts leichter als das«, entgegnete Frederik. »Komm mit.« Und Frederik und Pickeldi gingen zu einem großen Haus. »Schau her, Pickeldi, das ist ein Warenhaus. Hier kannst du dir ein warmes T-Shirt besorgen.«
»Du, Frederik«, sagte Pickeldi, »wieso heißt denn dieses Haus Warenhaus und nicht T-Shirt-Haus?«
»Weil ein T-Shirt eine Ware ist«, antwortete Frederik. Pickeldi dachte nach. Dann fragte er, »Du, Frederik, was ist denn nun nochmal eine Ware?« »Nichts leichter als das«, sagte Frederik. »Komm mit.« Frederik und Pickeldi gingen in das große Haus hinein. »Schau dich um, Pickeldi. Alles, was du hier siehst, sind Waren. Links sind Waren, rechts sind Waren. Und all diese Waren haben einen Gebrauchswert und einen Tauschwert.«
»Gebrauchswert?«, fragte Pickeldi. »Was ist Gebrauchswert? Und was ist Tauschwert?«
Da lächelte Frederik still in sich hinein und sagte, »Nichts leichter als das. Komm mit.« Und sie fuhren mit der Rolltreppe in den dritten Stock und gingen in die T-Shirt-Abteilung. In der T-Shirt-Abteilung gingen Frederik und Pickeldi zu einem großen Regal voller T-Shirts. »Schau her, Pickeldi, such dir eins aus.« Pickeldi griff in das Regal und nahm sich eins der T-Shirts. Es war schwarz und trug die Aufschrift »Black Block Dressed for the Moment«.
»Das hier gefällt mir sehr gut, das möchte ich haben«, sagte Pickeldi. »Aber wie war das jetzt mit dem Brauchswert?«
»Das heißt Gebrauchswert«, »und ist ganz einfach«, entgegnete Frederik. »Du kannst dieses T-Shirt anziehen, damit du nicht frierst oder damit du cool aussiehst. Das ist der Gebrauchswert, des T-Shirts. Ach so, rief Piggledy. Das verstehe ich. Du kannst dieses T-Shirt aber auch gegen etwas anderes eintauschen. Gegen eine Sonnenbrille oder eine Teekanne beispielsweise, fuhr Frederick fort. Und das ist dann der Tauschwert des T-Shirts. Das trifft sich gut, sagte Piggledy. Mir ist nämlich gar nicht mehr kalt. Und weil Piggledy Tee nicht ausstehen konnte und wusste, dass er mit Sonnenbrille reichlich doof aussehen würde, sagte er, ich tausche das T-Shirt gegen die neue CD von Madonna. Und mit diesen Worten machte sich Piggledy auf den Weg in die CD-Abteilung. Jedes Mal, wenn ich ein Warenhaus betrete, muss ich an diese großartige Sendung denken. Das Kapital in kleinen, verständlichen Häppchen.
Gut verdaulich, damit unsere Jungpioniere mit diesem Wissen einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.
Kapitalismuskritik für Anfänger quasi. Nicht jeder hat ja die Zeit, einen Marx-Lesezirkel zu besuchen und kann trotzdem mitreden.
Schon damals haben wir den demoskopischen Wandel erkannt und versucht, der Veralterung der Linken entgegenzuwirken. Wie immer sind wir unserer Zeit weit voraus.
Und nicht zu vergessen, die Industrie hatte ja auch prompt auf unsere Sendung reagiert und eine Anti-Piggledy-Creme auf den Markt geschmissen.
Maren, das Rad, bitte.
Hallo Leute, ich wollte euch nur mal schnell einen kurzen Bericht geben. Ich bin schon beim Rathausmarkt angekommen und stehe hier, beobachte die Demonstration. Die Spitze des Demonstrationszuges hat inzwischen den Rathausmarkt erreicht. Ich sehe eigentlich gar nichts vor lauter Leuten. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele das sind. Die Situation ist relativ unübersichtlich. Hier ist am Rathaus ist alles gesichert, Absperrgitter überall. Ich sehe eigentlich überhaupt nicht, wo die Leute lang gehen können. Es ist kein Durchkommen Richtung Neuer Wall und Jungfernstieg, also weiß auch nicht, was die Leute jetzt machen sollen. Ich sehe da hinten Wasserwerfer kommen. Ich glaube, die kommen vom Jungfernstieg, relativ viele. Die Leute vorne geraten langsam in Panik. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ich sehe gerade, ja, da vorne werden irgendwelche Leute geschlagen. Vorne in der ersten Reihe. Die sind ziemlich dicht am Absperrgitter. Ich weiß auch gar nicht genau, ich sehe nicht genau, was passiert, aber es scheint ziemliche Panik auszubrechen. Ich bin Gott sei Dank ein bisschen am Rand. Jetzt kommt. Scheiße, jetzt kommen auch noch Hubschrauber. Relativ viele Wasserwerfer von vorne, vom Wasserwerfer, vom Jungfernstieg, vom Neuen Wall. Ich weiß gar nicht, wohin die Leute jetzt rennen. Gott, jetzt bricht Panik aus den ersten Reihen. Ich sehe da vorne einige Leute. Oh, Scheiße, ich hau ab.
56. Hamburg brennt. Wie kam es zu der Idee?
Mein Beitrag abseits aus linker Sicht, der dann rüde von dem Hörspiel Hamburg brennt unterbrochen wurde, sollte eigentlich mein Durchbruch zum führenden linken Hamburger Lokalreporter werden.
So ein Quatsch! Die Unterbrechung war Teil unserer Inszenierung einer vermeintlich authentischen Reportage im Stil von Orson Welles' Adaption von H.G. Wells' Krieg der Welten.
Mhm.
Wir hatten am Anfang der Sendung darauf hingewiesen, dass es sich bei den Aufständen in Hamburg um eine Fiktion handeln würde. Trotz allem kam es zu Irritationen in der Bevölkerung und besorgten Anrufen im Studio. Es wirkte eben wie ein ganz normales Radioprogramm, in dem die Moderatorin ab und zu unterbricht, um die neuesten Nachrichten zu den Krawallen zu verbreiten. Gut gelungen war das Herunterbrechen einer globalen Alien-Invasion auf die lokale Hamburger Ebene.
Getreu unserem Motto, global denken, lokal handeln.
Wir hatten viel Spaß mit der Sendung und steigerten uns wunderbar in sie hinein. Allein die Massen gingen nicht auf die Straßen und die Revolution blieb aus. Die durch unsere Sendung verursachten Schäden hielten sich mit dem am Bürgersteig klebenden Kaugummis und gesprengten Designermülleimern auf dem Jungfernstieg aber in Grenzen. Auch die WM-Spiele wurden Hamburg nicht weggenommen.
Bitte, Maren.
Sind Sie bescheuert, Mann?
El Cesar. Mein Name ist El Cesar.
El? Are you American?
Amerikaner? Ich? Gute Frau, Sie sind wohl nicht bei Trost. El Jürgen El Cesar. Das ist arabisch. El ist der bestimmte Artikel und Cesar, das heißt so viel wie der, der das Licht trägt.
Ach.
Ach. Ach. Sie kenne ich doch. Sind Sie nicht diese Frau,
Dr. Schröder, Christina, BMFSFJ. Nehmen Sie jetzt bitte die Waffe runter. Danke.
BMFS, naja, also El Cesar schreibt sich jedenfalls mit Doppel-S, nicht mit scharfem S, da bin ich empfindlich, mit SS. Also Frau, na, was bringt denn einen nun, wie darf ich sagen, ein Politsternchen wie Sie an diesen expliziten Ort?
Ach, irgendwie war das ganz komisch.
Ja, bei mir auch.
Ja, wollen Sie es nun hören oder nicht?
Ja doch, Zicke.
Was?
Was?
In der Sendung Liga der Unsäglichen Nummer 138 habt ihr Münchner euch ja mit Jürgen Elsässer, Claudia Roth, Richard David Precht, Christian Ude und Christiane Schröder Vollpfosten in unterschiedlichen Schadensklassen vorgenommen. Wie kam es zu dieser Zusammenstellung, Caro?
Es war schlicht eine Ansammlung von Menschen, die uns damals auf die Nerven gegangen sind.
Zum Teil auch heute noch.
Die haben wir dann in einen Raum versammelt und ihre wirren Ideen und Aktionen vorgeführt. Elsässer, der das Licht bringt, mit seinem Wechsel von linksradikal zum Neofaschisten.
Claudia Roth für ihre High Five mit dem iranischen Außenminister bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Christina Schröder für ihren hervorragenden Beitrag zur Emanzipation der Frauen.
Christian Ude, dem schon damals seine bayerische SPD peinlich war.
Und der Hobbyphilosoph Precht.
Wirklich eine gelungene und kompakte Hörspielinszenierung,
die unserem stets wiederkehrenden Bedürfnis entspricht, in andere Rollen zu schlüpfen. Das Hörspiel als Mittel, als Waffe, als Agitprop.
Und wenn wir uns über solche Gestalten lustig machen, ist das auch Teil einer Selbsttherapie gegen Depression und Magengeschwüre in diesem Gesellschaftsmodell.
Wobei noch anzumerken wäre, dass sich in Sachen Jürgen Elsässer die Lage noch verschärft hat. Wir haben
Herr Schockmüller, bitte bleiben Sie bei der Sache.
Ja, selbstverständlich gerne. Danke. Maren, bitte. Regie Mats ab.
Läuft bei uns.
Danke, Chantal. Parallel zur Gedenkveranstaltung läuft ja in Dresden eine vorgezogene Außenwette zur Wetten-Das-Sendung am kommenden Samstag. Und ich bekomme gerade den ersten Zwischenstand. Die Aufgabe lautet, wie viele Dresdner Bürgerinnen und Bürger schaffen es, sich während der laufenden Gedenkveranstaltung in einem Luftschutzbunker zu treffen? Und die Zusatzaufgabe, wer hat, soll natürlich ein eisernes Kreuz mitbringen. Ich höre eben, es treffen gerade die ersten größeren Gruppen im Bunker ein, aber gut, es geht ja gerade erst los. Wir halten Sie auf dem Laufenden und schalten erstmal zurück in die Frauenkirche zu meiner Kollegin Mandy.
Danke, Christian. Ich bin gerade ganz vorne an der Kanzel. Die Predigt schlägt ja ein wie eine Bombe, wenn man das so sagen kann. Alle sind total ergriffen und auch gerne bereit zu verzeihen und sich die Hände zu reichen. Ich gehe jetzt mal etwas nach hinten und schaue, wer noch so Interessantes eintrudelt. Ah, ich sehe gerade, da hinten kommt in etwas gebückter Haltung der Schauspieler Bruno Ganz durch die Eingangstür. Sie hören vielleicht im Hintergrund die Protestrufe der Demonstranten da draußen. Ich schlage mich mal durch. Darf ich mal kurz durch? Herr Ganz, hätten Sie wohl einen Moment Zeit für ein paar Fragen?
Ja, setzen wir uns. Na, wollen wir mal. Nehmen Sie den Stenoblock.
Herr Ganz, Sie mussten ja da draußen auch gerade an diesen protestierenden Jugendlichen vorbei. Was halten Sie denn von diesen Gegenaktionen zu der Gedenkveranstaltung?
Aber dafür sind die jungen Leute doch da.
Ja, ach ja. Ja, was fühlen Sie denn heute hier, Herr Ganz, 60 Jahre nach der Bombardierung Dresdens, angesichts der Erinnerung an das große Leid?
Das Leben vergibt keine Schwächen. Mitleid ist eine Ursünde. Ich selbst habe mir stets jedes Mitgefühl versagt. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen.
Aber die Zivilbevölkerung, ich meine, wir haben doch gerade gehört, dass...
Anders kann man das nicht machen. Wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird.
Ihr berichtet ja in dieser Sendung Nummer 43 live aus Dresden. Wie ist es dazu gekommen?
Also Claudia, die heute leider verhindert ist... Sie recherchiert Undercover auf einem Reichsbürger-Selbsthilfeseminar, machte damals ein Praktikum in Dresden. So hat sich das angeboten.
Ihr habt ja auch damals schon erkannt, dass der Geschichtsrevisionismus eins der zentralen politischen Themenfelder ist. Und habt damit ja auch recht behalten. Das war der Moment, an dem ich mich entschlossen habe, bei 17 Grad mitzumachen. Und natürlich wegen dem Westerwelle-Zitat.
Du meinst Westerwelles Opa?
Genau. Willst nicht, dass die Raben schreien, darf's nicht Kirchturmspitze sein.
In diesem Sinne, weiter mit der nächsten Sendung. Maren, bitte. Regie bitte, Mats ab. Regie?
Die Sendung ist im Archiv nicht vorhanden.
Verdammte Scheiße, wieso muss das immer in meinen Sendungen passieren?
Dachte er. In Wirklichkeit aber sagte er...
Ich höre gerade, wir haben ein kleines Problem. Regie?
Die Gilzer soll nochmal drehen.
Maren, bitte nochmal. Das ist ja jetzt lustig.
Die Gilzer soll nochmal drehen.
Maren, bitte nochmal.
Guten Tag! Mein Trauer des Haupttags.
Hallo!
Darf ich da gleich mal was sagen?
Ja, natürlich, wie war die Fahrt?
Ja, die Fahrt war klasse. Also,
Hallöchen!
Hi. Endlich trifft auch der zweite Hamburger Bus ein und fast gleichzeitig um 14.43 Uhr auch der verschollen geglaubte Transporter aus München.
Ist geschnitten. Nee, also das, ja, wer hat das gesagt?
Müssen wir das nochmal schnell?
Wer hat das gesagt?
Du riechst so gut. Ich hab das gesagt.
Endlich sind wir alle angekommen. Aber wo?
Stockholm ist mit Seidfeld und Dörnholdhausen ein Stadtteil der Stadt Sundern im Hochsauerlandkreis. Der Ort liegt südlich von Sundern im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge. Durch den Ort führt die Landstraße 842. 2 Kilometer entfernt liegt der Sorpesee. Etwa 100 vor Christus bestand hier eine eisenzeitliche Siedlung in der Dörenschlade. Bei Grabungen im Jahr 1959...
Danke, Regie.
Bitte.
Was haben wir denn hier gerade gehört?
Wir wollten hier einmal eine unserer ein- bis zweimal im Jahr stattfindenden Gesamtredaktionstreffen dokumentieren.
Stimmt, damals waren wir in Stockholm.
Können wir uns das als so eine Art Bootcamp vorstellen?
Nein. Zum einen versuchen wir immer wieder, uns so gut wie möglich der exakten Mitte zwischen Hamburg und München anzunähern. Zum anderen dienen diese Treffen unserer Selbstfindung und Selbstvergewisserung. Hierfür haben wir das Konzept der gegenseitigen Wertschätzung eingeführt. Außerdem lassen wir uns dabei regelmäßig an verschiedenen Waffengattungen ausbilden, machen Auffrischungskurse in Kopfrechnen und Speed-Sudoku und diese Treffen dienen der Ausarbeitung politischer Kampagnen und der gemeinsamen Kontemplation.
Und nicht zu vergessen, dabei entstand auch unsere Radionovella überall. Die mehrfach für das Goldene Ohr, den Hörkunstpreis des Deutschen Hör- und Q-Tip-Geschädigtenverbandes nominiert war.
Leider neigt sich unsere Sendung nun dem Ende zu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der schönste Abend muss einmal zu Ende gehen. Es hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, der zauberhaften Maren, dem großen Spacko, bei Ihnen, liebes Publikum, und natürlich auch bei Ihnen, liebes Publikum, zu Hause vor den Rundfunkgeräten. Und natürlich bei unseren Gästen der Redaktion 17 Grad. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und euch darf ich jetzt alle bitte auf die Bühne bitten.
Wir stehen ja so voll da vorne.
Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on!
Ganz zauberhaft. Wir blenden jetzt aus.